Nun, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich an diesem Sabbatmorgen bei euch sein darf. Wir haben eine wunderbare Bibelbetrachtung gehabt, wo wir uns darüber auch ausgetauscht haben und uns bewusst gemacht haben, wie wertvoll wir in den Augen Gottes sind. Wie lieb er uns hat. Und das geht ja eigentlich bei dieser Bibelbetrachtung in diesem Viertel genau auch um diese Botschaft. Und da kommt dieser Text, den wir gerade gehört haben. Da, ich lese nochmal, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, kommt her und setz dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind oder waren. Nun, das ist ein Text, ein Gleichnis von Jesus, das man nicht allzu oft zitiert, glaube ich. Es ist auch tatsächlich Sondergut des Lukas. Das findet man bei den anderen Evangelisten nicht und ist vielleicht auch noch bezeichnend. Die anderen Evangelisten waren ja effektive Empfänger dieser Geschichte. Die waren dabei, als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Lukas nicht. Er hat offensichtlich dieses Jesuswort dann in seinem Evangelium berichtet. Vielleicht, weil es nicht gerade das attraktivste Wort war, das da kursiert war. Bei den anderen Jüngern findet man diese Geschichte nicht. Es irritiert irgendwie, diese Geschichte. Wenn man sie einfach so hört, dann fragt man sich, ja hallo, was passiert hier? Das widerspricht jedem Gerechtigkeitsdenken, gerade wenn wir an Arbeitsrecht denken oder an auch daran, dass Arbeitszeiten geregelt sind, dass man auch ein Recht auf Ruhezeiten hat zum Beispiel. Und hier wird so davon ausgegangen, ja nein, ein Knecht, der hat einfach zu arbeiten. Und zwar immer und wenn immer der Herr ihn um etwas bittet, dann ist der Knecht zur Stelle und der tut, und seine Bedürfnisse, die werden total in den Hintergrund gestellt. Irgendwo kratzt sich das für uns mit unserem Gerechtigkeitsverständnis und irgendwie sind wir vielleicht auch etwas empört über diese Geschichte. Ich meine, keine Ruhe nach einem bereits geschäftigen Tagesablauf. Ich denke da an eine Mutter mit kleinen Kindern, die den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt ist, die sie fordert und so weiter und dann irgendwann doch auch das Bedürfnis hat, wenn die Kinder dann endlich mal schlafen, jetzt ist Ruhe, jetzt kann ich mich mal um meine Bedürfnisse kümmern. Ist doch ein berechtigtes Anliegen. Oder der geschäftige, ich bin etwas, sage ich vielleicht Stereotyp in meinen Beispielen, aber der geschäftige Arbeitsmann, der nach Hause kommt, viel geleistet hat, Stress im Beruf hat und jetzt kommt er nach Hause und jetzt heißt es nochmal Müll raustragen oder hey, weißt du was, den Rasen müsste man mähen, jetzt wo er doch eigentlich endlich seine Ruhe haben möchte. Das ist doch ein berechtigtes Bedürfnis. Oder der Teenager, der Junge oder die Junge, die eigentlich schon viel Zeit in der Schule verbracht hat, dort auch unter Leistungsdruck steht und jetzt zu Hause ist und dann endlich einmal Ruhe haben möchte. Nein, jetzt müssen noch die Hausaufgaben gemacht werden. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, das widerspricht doch eigentlich so unserem Gerechtigkeitsverständnis. Ist aber ein ganz spannendes Gleichnis, weil es eigentlich im Kontext der Jüngerlehre steht. Jesus spricht das also zu Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Es ist also Jüngerlehre. Und Jüngerlehre bedeutet, das sind Menschen, die mit Jesus durchs Leben gehen wollen. Die auf die Liebe Gottes geantwortet haben, dadurch, dass sie ihm nachfolgen. Nicht um seine Liebe zu verdienen, sondern weil sie von seiner Liebe erfasst sind. Nun, das Gleichnis ist folgendermaßen aufgebaut. Es hat ja einen interessanten Twist drin. Zuerst spricht Jesus die Jünger an, wer aber von euch würde nicht so handeln, wie es eben damals kulturgemäß eigentlich völlig normal war, dass ein Knecht seinem Herrn dient und letztlich tut, was immer auch das Bedürfnis des Herrn war und die Bedürfnisse dieses Herrn auch erfüllt. Er sagt, wer aber von euch wird zu seinem Knecht nicht genauso das sagen, wie ihn er in dieser Geschichte erzählt. Und damit versetzt er eigentlich jetzt in dieser Geschichte die Zuhörer, also die Jünger und damit auch uns in die Position des Herrn. Das tun Herren. Herren, die können über den Knecht verfügen. Das ist eine Position, die durchaus nicht unangenehm ist. Und ich glaube, die Jünger haben sich da noch nicht groß gestört an dem, was Jesus hier ihnen erzählen möchte. Sie sind ja jetzt in der Rolle der Herren und Jesus sagt, wer würde nicht von euch genauso handeln? Und im Grunde genommen hätten die wahrscheinlich alle gesagt, ja, das ist rechtens, so macht man das, das ist genauso, wie es in der Gesellschaft läuft. Damit tut Jesus nicht sagen, so muss es laufen. Er übernimmt nur die kulturelle Gepflogenheit der damaligen Zeit. Er sagt also nicht, so muss es sein, sondern er sagt, so lebt ihr das. Das ist das, was ihr tut. Insbesondere, wenn ihr in der Rolle des Herrn seid. Und diese Rolle, die ist eben, wie gesagt, für die Jünger nicht ganz unangenehm. Wir identifizieren gern uns, natürlich, eher mit dem Besitzer. Das fühlt sich leichter an, als in der Rolle des Knechtes zu sein. Und es war ja irgendwo auch latent die jüngere Erwartung, dass die Nachfolge ja letztlich dazu dient, dass sie eine spezielle Rolle auch im Reich Gottes, dass sie ja ganz physisch und direkt auch erwartet haben, dass Jesus das aufrichtet als der König, der ja jetzt in diese Welt gekommen ist und jetzt das Reich wiederherstellt. Und wir haben ja auch die Geschichte von Jakobus und Johannes, beziehungsweise von der Mutter von Jakobus und Johannes, wie sie zu Jesus kommt und versucht, ihm schmackhaft zu machen, dass er dann dafür sorgt, dass seine beiden Söhne dann zur Rechten und zur Linken von ihm sitzen dürfen, wenn er dann das Reich übernimmt und die Herrschaft hat. Dass sie also eine wichtige Rolle dann im Reich übernehmen würden. Die jüngere Erwartung war also durchaus auch damit verknüpft, dass sie irgendeinen Lohn dafür erwartet haben. Und wir haben auch Berichte dafür. Was bekommen wir dafür, fragt Petrus einmal, dass wir dir nachgefolgt sind. Wir sind also in diesem Kontext eigentlich. Und Jesus holt sie hier ab, und zwar sehr subtil, gerade auch in dieser Erwartungshaltung, indem er sie in der Geschichte zuerst in die Rolle der Herren versetzt. Im Sinne von, so tun das Herren gegenüber ihren Knechten. Ungemütlich wird es wahrscheinlich dann für die Jünger gewesen sein, als er die Sache plötzlich dreht. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, in diesem Gleichnis heißt es nachher, im Vers 10, da kommt dann so oft, so sollt auch ihr sein, wenn es um den Knechten geht. Also er spricht sie jetzt plötzlich in die Rolle der Knechte an. Nun kommen wir zuerst noch zum Begriff Knecht. Der Doulos, der Knecht, also der hier angesprochen ist, ist natürlich im Sinne des Sklaven zu verstehen, der damals eigentlich keine Rechte hatte, im eigentlichen Sinne. Und auf der gesellschaftlichen Stufe ziemlich zu unterst stand. Kein Grieche möchte sich mit einem Doulos vergleichen oder mit ihm assoziiert oder verglichen werden. Der Knecht, der Doulos, das ist, sage ich mal jetzt, eine Position, die niemand sucht. Im biblischen Kontext ist aber der Begriff Knecht durchaus nicht ungewöhnlich. Wir begegnen sogar diesem Begriff immer und immer wieder, auch im alttestamentlichen Kontext. Weil der Begriff Knecht oder die Rolle des Knechten eigentlich eine ganz zentrale Grundhaltung des Menschen vor Gott zum Ausdruck bringt. Und um diesen Kontext geht es ja letztlich bei dieser Geschichte. Es geht letztlich darum, in welcher Haltung wir vor Gott stehen. Und Jesus nimmt hier die Metapher des Knechten. Der Knecht ist im Alten Testament, begegnet uns immer wieder. Wir erfahren zum Beispiel, da gibt es Beispiele, vielleicht kennt ihr das beim jungen Samuel zum Beispiel, als der junge Samuel im Tempelbezirk war mit Eli als seinem Mentoren und er dann plötzlich eine Stimme hört in der Nacht, dass jemand zu ihm spricht, dann geht er ja zu seinem Mentor Eli und fragt, ja, was soll er tun? Er hört diese Stimme und der Eli sagt dann zum Samuel, wenn du das nächste Mal diese Stimme hörst, dann sag, Herr, dein Knecht hört. Und damit wird eigentlich schon deutlich, wenn die Stimme Gottes uns trifft, dann versetzt dich in die Rolle oder in dieses Grundverständnis, Herr, hier ist ein Knecht. Hier ist ein Mensch, der bereit ist, auf das zu hören, was du sagst und auch bereit ist, und das gehört zum Knechten, bereit ist zu tun, was du mir sagst. Hören und tun sind die Grund, Tugenden eines Knechten. Und das zieht sich im Alten Testament eigentlich durch alle Gesellschaftsgruppen. Auch der König, der David, bezeichnet sich selbst als Knecht vor Gott. Die Propheten werden als Knechte bezeichnet. Ja, es gibt sogar in Jesaja die Aussage, dass das ganze Volk Israel als Volk, als Knecht angesprochen wird. Wir werden also in die Grundhaltung versetzt, als Mensch vor Gott stehen wir als Knechte, als Menschen, die keine Weisungsbefugnis und Weisungsgewalt haben gegenüber Gott, sondern die ganz und einfach vor Gott stellen und sagen, Herr, hier bin ich, was hast du mir zu sagen? Ich bin bereit zu tun, was du mir aufträgst. Das ist also die Grundhaltung eines Knechten und damit eigentlich auch eine geistliche Grundhaltung, die Jesus hier in diesem Gleichnis anspricht und in den Kontext der Jüngerlehre bringt. Gerade vielleicht in den Kontext einer Jüngerschaft, die immer noch damit rechnete, dann irgendwann einen spezifischen Lohn für das zu bekommen, dass sie jetzt in der Nachfolge Jesu stehen. Irgendwann muss sich das doch auszahlen. Irgendwann kommt dann die verantwortungsvolle Stelle und der große Lohn vielleicht, dann kommt die Beförderung und was weiß ich was. Also hier wäre also dieses klassische Denken, das wir ja durchaus in unserem Alltag haben, für eine Leistung gibt es auch Lohn letztlich. Und genau das durchbricht Jesus in diesem Gleichnis. Nein, ein Knecht, der tut sein Tageswerk, und selbst dann, wenn das Tageswerk getan ist und sie nach Hause kommen, dann muss er dann auch noch das Abendmahl bereiten für den Herrn und macht auch das noch. Und erst, wenn dann der Herr findet, jetzt habe ich keine Bedürfnisse mehr, dann kann sich der Knecht um seine eigenen Bedürfnisse kümmern. Wie gesagt, das war kulturell damals die Gepflogenheit, da hat sich niemand darauf aufgeregt. Uns stört das natürlich. Aber das ist genau dieser Aspekt, der hier ist von Jesus. Also er sagt eigentlich, Nachfolge Jesu hört eben nicht irgendwann einfach mal auf. Es gibt keinen Feierabend für die Nachfolge, sondern Nachfolge ist 24/7. Das bin ich, da bin ich grundsätzlich unterwegs mit Jesus. Nachfolge also bedeutet hören und tun, was der Herr sagt. Das ist die Grundhaltung eines Jüngers. In unserer Gemeinschaft, unserer Kirche, gibt es an verschiedenen Stellen immer wieder mal so diese Aussage, dass Leute sagen, wir müssen mehr von der Jüngerschaft widersprechen in der Gemeinde. Und zwar, weil unter anderem gesagt wird, wir brauchen Jüngerschaft oder wir brauchen Jünger und nicht Mitglieder. Als Jünger sind wir in dieser Welt Menschen, die den Ruf Jesu gehört haben und in seine Nachfolge getreten sind. Wir vertreten als Jünger nicht einfach eine Kirche oder irgendwelche Glaubenspunkte, sondern wir vertreten als Jünger Jesu in dieser Welt Christus selbst. Wir sind Botschafter an Jesus statt. Und damit sind wir Menschen, die grundsätzlich der Mission Jesu folgen. Nämlich Gottes Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, seine Güte und seine Freundlichkeit, seine Rechtschaffenheit in diese Welt zu tragen, zu leben. Und das ist nicht etwas, das man mal für eine gewisse Zeit tut, dass eine gewisse Arbeitszeit hat und dann kommt irgendwann mal eine Pause oder da ist dann irgendwann mal Feierabend. Sondern in der Jüngerschaft Jesu zu stehen, Menschen zu sein in dieser Welt, die Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Rechtschaffenheit, Gottes Barmherzigkeit leben, in seiner Nachfolge stehen, das tun die grundsätzlich. 24/7. Und das ist auch damit ist auch kein besonderer Dienst verbunden. Jüngerschaft ist die Antwort auf die Liebe Gottes. Es ist nicht das Mittel dazu, sich diese Liebe zu verdienen. Jesus stellt hier also auch unseren Verdienstcharakter, gerade auch im geistlichen Kontext, auf den Kopf. Gerade da, wo er dann sagt, so auch ihr So auch ihr. Jetzt seid ihr nicht mehr in der Herrenrolle, sondern eigentlich seid ihr in der Knechtenrolle. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Nun, das ist ein hartes Wort. Auch das Wort, das hier übersetzt wird mit unnütz, ist im Griechischen ein durchaus sehr abschätziges Wort. Ich glaube, dass es in diesem Kontext vielleicht weniger im Sinne von unnütz ist, im Sinne von du bist nichts wert oder du kannst nichts, sondern in diesem Kontext steht es für, und das wird mit diesem Wort auch assoziiert, du bist anspruchslos. Du hast keinen Anspruch, du bist ein Mensch ohne Anspruch auf irgendeinen Lohn. Wenn du also getan hast, was dir aufgetragen ist, wenn du in dieser Welt als Jünger Jesu in der Liebe Gottes unterwegs bist, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Gerechtigkeit unterwegs bist, dann sag, ich bin ein Mensch ohne Anspruch vor Gott. Im Sinne von erwarte nicht dafür irgendwie jetzt einen Lohn. Oder eine besondere Auszeichnung, sondern eigentlich hast du nur getan, was das Normale ist. Ich möchte das an einer Geschichte illustrieren, die ich für mich selber so erlebt habe. Ich war, als ich noch an der Division gearbeitet habe, als Jugendabteilungsleiter, dann war ich, wenn ich im Büro in Bern war, dann öfter mal zur Mittagspause bin ich in die Stadt in Bern, also in die Altstadt runter mit dem Tram. Oder mit dem Bus und war dann dort und habe mir irgendein Sandwich geholt, war manchmal auch auf der Bundesterrasse, das ist wunderschön und kann man ein bisschen relaxen und entspannen und dann wieder zurück ins Büro gehen. Ich habe das jeweils genossen und da war ich auch wieder mal in Bern zu einem sonnigen Tag, Arbeitstag und war dann am Bärenplatz und habe dort noch die Resten meines Sandwiches verdrückt, währenddem ich auf den Bus gewartet habe. Und da stand ich also mit ganz vielen Leuten auf bei dieser Haltestelle und da fuhr ein Tram ein. Und das war noch so ein altes Tram, das noch mehrere, so zwei, drei Stufen hat, also kein Niederflur-Tram, sondern so ein altes, oder? Könnt ihr euch vorstellen, gibt es vielleicht in Zürich auch noch das eine oder andere, wo es also über diese Stufen runtergeht. Und da war also dieses Tram eingefahren und ich stand da und direkt vor mir öffnete sich die Türe und da war eine ältere Dame, die etwas verunsicher auf den Beinen war, das hat man sofort gemerkt, und die wahrscheinlich auch etwas verunsichert war, jetzt diese Stufen runterzugehen. Insbesondere auch, und das war meine Interpretation, weil sie sich auch gestresst fühlte von dem, dass sie das dachte, sie muss schnell machen, oder? Weil die Türe schließt sich ja irgendwann wieder. Und irgendwie in diesem Gjuffel hat sie den Tritt verpasst und schlägt Kopf, also direkt, also wirklich flach aufs Pflaster auf, hat den Kopf aufgeschlagen und dann lag sie flach ausgestreckt auf der vor uns. Und ich war da mit vielen anderen Leuten und das war sofort natürlich eine Reaktion der Leute, so im Sinne von wow und so. Und das waren wahrscheinlich Bruchteile einer Sekunde. Ich habe das Gefühl jetzt in der Retrospektive, das war eine gewisse Zeit, standen wir alle da und waren irgendwie wie verblüfft von dem, was da geschehen ist. Und niemand hat reagiert. Niemand? Doch. Ich habe reagiert. Ich bin auf die Frau zugesteuert, ich habe mich ihr zugewandt, habe das Gabi angewandt noch, oder? Das kennt man noch so, gibt sie Antwort, atmet sie, blutet sie, ist ihr Puls normal, dafür steht ja dieses, wird heute nicht mehr angewendet, ist also völlig out of date, aber das war so mein Ding. Ich habe also, gibt sie Antwort? Ja, sie hat Antwort gegeben, sie hat irgendwie, aber sie war etwas verwirrt, hat man gemerkt, sie lag am Boden und dann kam dann bald auch das B, das blutet sie. Ja, sie blutet, sie hatte tatsächlich eine ziemlich klare Kopfwunde und die hat auch geblutet und das war sofort ziemlich sichtbar. Ich habe dann gefragt, ob ich ihr aufhelfen kann oder so, oder ob es geht, dass sie aufstehen könne. Und sie hat dann gemeint, doch, es würde wahrscheinlich gehen. Ich habe sie dann gestützt, habe sie aufgerichtet. Sie stand dann und sie blutete und ich musste irgendwie diese Blutung. Ich habe dann halt einfach mal, ich hatte nichts dabei, also habe ich mal einfach die Hand da ein bisschen drauf gehalten und habe gedacht, was mache ich jetzt mit ihr? Und dann stand ich da und habe mal geschaut und dann sah ich, ja, da gibt es eine Apotheke. Ich gehe in diese Apotheke, die können wahrscheinlich weiterhelfen. Bin ich also mit dieser Frau in diese Apotheke rein und die waren dann sofort zuerst etwas überfordert, als ich gesagt habe, diese Frau blutet, hat eine Kopfwunde, haben Sie irgendetwas, eine Kompresse oder irgendetwas, womit man diese Blutung zumindest etwas abdecken könnte. Eben wie gesagt, die waren zuerst etwas überfordert, haben aber dann doch reagiert, haben irgendein Gasepäckchen aufgemacht und mir Gas gegeben. Und ich habe sie dann gefragt, wo wäre der nächste Notfallarzt. Und sie haben gesagt, ja, beim Bahnhof ist die Notfallklinik. Und dann habe ich auch mich erinnert, ja stimmt, da gibt es ja diese Notfallklinik. Ich habe dann also diese Gase auf ihren Kopf gedrückt, bin dann mit ihr aufs Tram gegangen. Ich habe sie gefragt, ich hatte das Geh und ich habe gefragt, ob sie wir mussten kein Billett lösen. Auf jeden Fall, wir sind in das Tram und in dem Tram hat sie mir angefangen zu erzählen, wer sie so ist und so, und hat mir ein bisschen erzählt, sie ist eine Dame, ja, sie ihre ganze Familie, über Generationen lebt sie hier in Bern und so weiter, und sie hat hier verschiedene Häuser, die sie besitzt, und die Kinder haben wichtige, also sie hat ein bisschen erzählt. So, das ist eine wichtige Dame in Bern, die ich da begleitet habe. Und ich bin dann mit ihr in den Notfall gegangen, die Treppe hoch, in den Notfall, in den Warteraum hinein, habe dann aber sofort eine Schwester angesprochen und gesagt, ich glaube, sie müssten sich sofort um diese Frau kümmern, die hat eine ziemlich heftige Kopfwunde, die blutet. Die Schwester hat gesagt, ja, sofort, genau, machen wir. Sie ist sofort zu dieser Dame hin, hat sie an der Hand genommen und ist mit ihr in irgendein Behandlungszimmer, die Tür hat sich geschlossen und dann stand ich im Warteraum. Und dann dachte ich, ja und ich? Wer sagt mir Danke? Ich habe mich sogar ertappt bei dem Gedanken, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das, was die mir erzählt hat, das deutet ganz klar darauf hin, das ist eine wohlhabende Bernerin. In Basel würde man sagen, die kommt aus dem Teig, oder? Die gehört so zur, was weiß ich, Berner. Das ist wirklich eine Eingeborene und die hat offensichtlich viel Geld. Und mir ist tatsächlich das durch den Kopf gegangen und gedacht, und ich habe ihr nicht mal meinen Namen gegeben. Das heißt, die kann mir keine Pralinenschachtel schicken, zum Beispiel. Ich hatte mich, als ich die Treppe dann runterging vom Notfall, effektiv ertappt bei dem, gedacht, ja, aber eigentlich verdienst du jetzt was dafür. Ich habe mich aber auch ertappt dabei, beim zweiten darüber nachdenken. Genau so geht's uns doch. Wenn wir etwas getan haben, was eigentlich das Normale ist, es ist normal, sich einer Person zuzuwenden, die flach am Boden liegt, die blutet, dass man ihr hilft, dass man versucht, dass sie irgendwie versorgt wird. Das ist doch überhaupt nichts Spezielles, das ist keine Besonderheit. Es ist keine Besonderheit, wenn wir liebevoll sind mit Menschen, wenn wir fürsorglich sind. Es ist keine Besonderheit, wenn wir bereit sind, etwas auch abzugeben von dem, was wir haben, für Leute, die bedürftiger sind. Es ist keine Besonderheit, Menschen die Liebe Gottes zuzuwenden. Ganz einfach in der Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu handeln, das ist normal. Dazu sind wir geschaffen. Das ist, wie Gott uns gemeint hat. Und ich glaube, wenn wir die Ewigkeit antizipieren, das Leben auf der neuen Erde, gehen wir nicht davon aus, dass wir uns da alle liebevoll begegnen, freundschaftlich sind, dass da jederzeit, wenn ich nachbarschaftliche Hilfe brauche, ich weiß, meine Nachbarschaft, wow, die sind sofort bereit, mir etwas auszuleihen oder die helfen mir, wenn ich irgendetwas machen muss. Jetzt sehr banal gesagt, aber grundsätzlich gehen wir eigentlich davon aus, dass ein liebevolles, fürsorgliches, barmherziges, gnädiges, auch gerechtes im Sinne von sozial gerechtes Handeln völlig normal ist. Das ist doch eigentlich Leben, wie es sein sollte. Und in einem gewissen Sinne habe ich mich dabei ertappt, für mich, zumindest habe ich das so auch interpretiert, das ist ein Zeichen dafür, dass ich eigentlich vom Guten weg bin oder entfernt bin, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich etwas Gutes tue, dass das dann etwas Besonderes wäre. Dass einen Lohn oder einen Verdienst oder ein besonderes Streichleiten oder zumindest eine Schachtel Pralinen verdient. Nein, wenn du getan hast, was dir aufgetragen ist, als Jünger Jesu, als Mensch, der sich in die Nachfolge unseres Heilandes gestellt hat, in dieser Welt, wenn du getan hast, was dir aufgetragen ist, dann sag, ich bin ein Mensch ohne Anspruch. Herr, ich bin bereit. Ich höre und tue. Das ist Jüngerschaftslehre, also was Jesus hier macht. Er will uns damit nicht sagen, ihr seid nichts wert. Im Gegenteil. Wir sind unglaublich wertvoll. Und das zeigt sich für mich in dem Sinne, dass selbst Jesus sich als Knecht für uns bezeichnet. Und er macht das umgekehrt im Johannesevangelium. Er sagt, ihr seid meine Freunde und nicht mehr Knechte. Das heißt, Knecht ist eine Grundhaltung von mir gegenüber Gott. Gott aber behandelt uns nicht als, naja, wer bist du schon? Wertlos, unnütz. Für ihn sind wir enorm wertvoll. Wir sind seine Freunde, so wie es Jesus sagt. Und trotzdem bleibt der Knecht, der Doulos, die eigentliche Grundhaltung eines Menschen vor Gott. Von dir und mir vor Gott. Herr, hier bin ich. Ich bin bereit zu hören, was du sagst. Ich bin bereit zu tun, was du mir aufträgst. Und was Gott uns aufträgt, das ist nichts Kompliziertes. Ich finde das auch in der Bibel an verschiedenen Orten. Ich möchte zwei, drei Texte lesen. Jesaja 1, Vers 17, dort heißt es, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weisen Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Setzt euch für die Menschen ein, gerade vielleicht auch die, die es gerade brauchen. Lernt Gutes tun. In Micha 6, Vers 8 heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist vor Gott und was der Herr von dir fordert. Was ist es anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Gott? Paulus sagt in Galater Kapitel 6, am Ende seines Briefes an die Galater, ich möchte auch das euch lesen. Er sagt, Galater Kapitel 6, ab Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Oder insbesondere natürlich da, wo wir auch als Jünger Jesu miteinander versammelt sind in der Gemeinde. Aber grundsätzlich wird gerade in dieser Pauschalität des Guten tun zum Ausdruck gebracht, es geht letztlich darum, wo auch immer, wie auch immer, geartet der Liebe Gottes Raum geben. Gegenüber meinen Mitmenschen. Nicht, weil ich mir damit etwas verdiene. Nicht, weil das spezifisch honoriert wird, sondern weil es das Richtige ist. Weil es das ist, was Gott tut uns gegenüber. Ich bin ein Mensch ohne Anspruch. Und doch hat mir Gott alles gegeben. Ich bin Teil seines Hauses. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Teil seiner Familie. Und als solch ein Mensch lebe ich in dieser Welt als sein Zeuge in der Jüngerschaft, die keinen Arbeitsschluss kennt. Da gibt es keinen Feierabend. Amen.